Einen guten Abend und herzlichen Dank für die Begrüßung. Wenn man durchs württembergische Land fährt, entdeckt man immer wieder bei Kirchtürmen die Handschrift des königlichen Baumeisters Leins. Wir haben in Stuttgart den Königsbau gebaut und die Villa Berg, wo heute das Fernsehen drin ist, und die Johanneskirche am Feuersee, und hat sich zur Pflicht gemacht, die vielen etwas schlichten Kirchtürme in Altwürttemberg etwas gotisch zu verschönen. Ich freue mich immer wieder, ob ich in Böhringen oder Dettingen, Ermstettingen, Teck, Münzingen diese Handschrift sehe, quer durch unser württembergisches Land. Ganz deutlich erkennbar, da war Leins am Werk. Lasse mich es als Beispiel nehmen, wo Sie die Bibel aufschlagen. Ob bei Hiskia oder bei der Hanna oder beim David oder beim Jerobiam oder beim Abraham. Überall entdecken Sie die Handschrift Gottes. Aber am deutlichsten bei Jesus. Deshalb führen aus der Bibel so viele Spuren hin zu Jesus. Wir haben bei Mose eingesetzt, manche Leute werden sich gefragt haben, warum gerade Mose? Ja, da ist eine ganz besondere Nähe da zu Jesus. Wir haben es gestern gesehen, dass nicht bloß der Mose in der Stunde der Verklärung mit dabei war und mit Jesus über seinen Ausgang gesprochen hat, zusammen mit Elia, sondern dass Gott ein Zentralwort des Mose zitiert hat, den sollt ihr hören. Der Mose war ein großer Prophet. Und wir haben gestern darüber gesprochen, prophetisch nicht ein Kaffeesatzleser, sondern einer, der Gottes Majestät kennt und Menschen dafür weckt und ihnen deutlich macht, was im Herzen verborgen ist, der das Gewissen weckt und Gottes Worte weitergibt. Aber der Mose hat gesagt, ich bin gar nicht so wichtig. Einen Propheten wie mich wird Gott erst erwecken. Auf den sollt ihr hören. Wir haben es gestern schon angedeutet, dass wir in einer Welt leben, in der der Islam immer stärker wird. Und der beruft sich auch drauf und sagt, der, auf den Mose damals hingewiesen hat, einen Propheten wie mich wird Gott erwecken, den sollt ihr hören, das ist der Mohammed. Was sagen wir drauf? Was sagen wir drauf, wenn Muslime uns sagen, was wollt ihr denn? In unserem Koran, da stehen zwar viel Anweisungen und religiöse Gebote, aber unheimlich viel Geschichten über Mose, fast noch mehr als in der Bibel. Dann sind wir der Versuchung zu sagen, naja, so schlecht sind doch die gar nicht. Warum soll man eigentlich nicht Muslime werden? Die glauben vielleicht das Gleiche. Was ist der große Unterschied? Dass der Islam sagt, der, auf den Mose hingewiesen hat, ist Mohammed. Wir haben gestern gehört, halt, das sagt Gott. Den sollt ihr hören. Auf Jesus ist das Siegel Gottes. Jesus ist bestätigt durch Gott mit diesem Wort. Der ist's. In der Stunde der Verklärung, dort auf jenem Berg Tabor. Auf den trifft's zu. Und wer sagt, naja, das weiß man nicht genau, ob es passiert ist. Mose hat da 5. Mose 18. Wir haben das gestern ausführlich gelesen, vielleicht noch gar nicht ausführlich genug. Am Schluss von 5. Mose 18 heißt es, woran soll man merken, dass wirklich es ein Prophet ist? Daran, dass eintrifft, was er gesagt hat. Jesus hat seinen Jüngern lang vorausgesagt, ich werde hinaufgehen nach Jerusalem und werde verachtet werden und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Seine Jünger verstanden es nicht und sie begriffen die Rede nicht. Und als Jesus erweckt war, wirklich im wahrsten Sinn, aus dem Tod erweckt, zum Leben geweckt. Da hat Jesus gesagt, seht, das sind die Reden, die ich zu euch gesagt habe. Ich bin der Prophet. Der Mohammed ist nicht erweckt worden. Jesus ist durch den Tod hindurchgegangen und hat dies verlässliche Siegel, deshalb ist uns Auferstehung wichtig, nicht wegen dem Osterhase, sondern weil Gott diesen Jesus herausgestellt hat. Sterben müssen wir alle. Ihr glaubt es zwar noch nicht, aber es kommt auch mal. Ich glaube es bald, gell? Also sterben wir todsicher. Menschenschicksal. Und einen aus der ganzen Menschheitsgeschichte hat Gott herausgehoben und ihn vom Tod befreit. Deutlicher kann es Gott gar nicht mehr sagen. Der ist's. Auf den kommt's an. Dem sollt ihr gehorchen. Auf den sollt ihr hören. Aber es wird höchste Zeit, dass wir zum zweiten Thema heute Abend kommen. Aber auch da muss ich nochmal sagen, nicht bloß dem Islam ist Mose wichtig, sondern natürlich dem Volk Israel, dem Judentum. Wenn die nicht eine Abneigung hätten gegen Denkmäler, würden sie am liebsten in jedem Dorf ein Mose-Denkmal aufstellen. Der Mose. Und bis heute hofft man in Israel darauf, dass das wahr wird, einen Propheten wie den Mose wird Gott erst noch erwecken, den großen Erlöser, den Messias, den Befreier, den wahren Hirten. Wo ist der, lieber Gott, Jesaja 63, der wie ein Hirte unser Volk durchs Meer geführt hat und in die Freiheit hinein? Der große Lehrer. Verstehen Sie, dass selbst Johannes der Täufer vom Gefängnis aus fragen ließ, Entschuldigung, Jesus, bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir auf den anderen warten? Bist du der große Befreier, der Hirte, der große Lehrer? Bist du der Erlöser? Wir sehen noch gar nicht viel davon, ein paar Wunder und Zeichen genügen nicht. In Israel ist eine riesengroße Verehrung für Mose da, für den, den Gott geschickt hat. Und eine brennende Erwartung, wann kommt der neue, noch größere Mose? Herr, wir warten auf dein Heil. Und dann hat die erste Christenheit eine ganz andere Rechnung aufgemacht. Ihr nehmt doch den Mose gar nicht so ernst. Wir müssen mal aufschlagen. Apostelgeschichte 7, das ist heute der Bibeltext, den wir aufschlagen wollen. Das ist die Verteidigungsrede, die der erste Blutzeuge der Christenheit, der erste Märtyrer, Stephanus, gehalten hat. Er war angeklagt, ist ein Gotteslästerer. Und er hält eine lange Rede. Apostelgeschichte 7. Zwei Drittel der Bibel sind Altes Testament. Etwa in der Mitte der Bibel sind Psalmen. Wisst ihr, ehemalige Konfirmanden, Entschuldigung. Neue Testament ist bloß ein Drittel. Da kommt Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und dann kommt Apostelgeschichte 7. Apostelgeschichte 7. Wenn gesagt, wir bringen die Bibel mit, sonst kann man keine Bibelabende machen. Ab Vers 20. Zu der Zeit wurde Mose geboren und er war ein schönes Kind vor Gott und wurde 3 Monate ernährt im Haus seines Vaters. Als er aber ausgesetzt wurde, weil die männlichen Kinder alle getötet wurden, Israel, die hat man nicht brauchen können. Mädchen hat man brauchen können, gell? Das war immer schon eine große Hochachtung vor der Frau da. Männer weg, nicht. Also, als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao, wieder eine Frau, biblisch, wir brauchen keinen Feminismus, die Bibel redet großartig von den Frauen, gell? Nahm ihn die Tochter des Pharao auf und zog ihn auf als ihren Sohn und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt, und war mächtig in Worten und Werken. Als er aber 40 Jahre alt war, dachte er es nach seinen Brüdern, den Israeliten, zu sehen und sah einen seiner Blutsgenossen Unrecht leiden. Da stand er ihm bei und rächte dem, den Leid geschah, und er schlug den Ägypter. Er meinte aber, seine Brüder sollten es verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe, aber sie verstanden es nicht. Und am nächsten Tag kam er zu ihnen, als sie miteinander stritten, und ermahnte sie, Frieden zu halten, und sprach, liebe Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut einer dem anderen Unrecht? Der aber seinem Nächsten Unrecht getan hatte, stieß ihn von sich und sprach, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Mose aber floh wegen dieser Rede und lebte als Fremdling im Land Midian. Dort zeugte er zwei Söhne, und nach 40 Jahren erschien ihm in der Wüste. Wisst ihr, wie alt er noch war? 80! Ich werde in diesen Tagen 66 und denke, ich sei schon uralt. Gott hat mit Mose erst mit 80 angefangen. Wo andere Leute sagen, mit dem Vater ist nicht mehr viel los, gell? Hat Gott angefangen. Und dann kommt die Geschichte und Gott hat ihn geschickt. Kennen Sie, wie es weitergeht? Gott hat ihn geschickt zum Volk Israel, aber der Mose hat gesagt, ach, lieber Gott, wenn du mich hinschickst, sie werden mir nicht glauben. Da hat Gott ihm die Gabe gegeben, Wunder zu tun. Hat der Mose gesagt, ach, lieber Gott, ich kann so schlecht reden. Wir wissen nicht, hat er einen Sprachfehler gehabt oder einfach nicht großer Redner gewesen. Und dann wurde er zum Volk Israel geschickt und zum Pharao. Und der Pharao hat gesagt, nix da, es wird geschafft, keine Feiertag. Und die Aufseher haben dem Volk Israel noch härtere Tagespensen aufgelegt. Und die Aufseher stritten mit Mose, Gott strafe dich, so steht es in der Bibel drin. Dir soll doch Gott den Kopf runterreißen. Warum machst du uns Leben bloß nur schwer? Und Israel murrte und haderte mit Mose. Die haben nicht gesagt, Halleluja, der Befreier ist da. Diese Rechnung macht der Stephanus auf und nimmt die Bibel ernst, er dichtet nichts hinein. Wie war es denn am Sinai? Gott gab dem Mose Worte des ewigen Lebens und drei Tage später hin und unten Götzendienst gebaut für das goldene Kalb. Und dann hört der Stephanus seine Rede auf und sagt, ihr Halsstarrigen, wem, wie oft habt ihr eigentlich Gott widerstanden? Schon in der Geschichte des Mose wird es deutlich. Oh, liebe Freundinnen und Freundinnen, wenn Gott mal seine Rechnung aufmacht, wenn bei uns Schweres passiert, sage mir, wie kann Gott es zulassen? Vielleicht hat Gott eine ganz andere Rechnung. Wie oft habe ich dich bewahrt, als du überhaupt nicht an mich gedacht hast? Wie oft habe ich dir durchgeholfen? Wie oft habe ich dich vor deinen eigenen Dummheiten zurückgehalten? Wenn Gott einmal seine Rechnung aufmacht, wie oft wir ihn betrübt haben? Wie oft er darauf gewartet hat, dass er in unser Leben hinein kann. Und wir haben gesagt, hey, heute brauche ich es gerade nicht. Dass wir ihn behandelt haben wie einen Hausierer, der mit seinem Köpferchen an unsere Tür kommt und sagt, ich möchte gern was geben. Wir haben gesagt, nein Mensch, schon genug Schnürsenkel. Und Nivea auch, braucht man heute nichts. Wie oft haben wir Gott degradiert, wenn Gott seine Rechnung aufmacht. Verstehen Sie, Stephanus, Apostelgeschichte 7, macht die Rechnung auf. Ihr denkt, ihr verehrt Mose. Wie oft habt ihr den Mose vor den Kopf gestoßen? Wissen wir noch mehr Geschichten von Mose? Als Mose das Volk Israel zur Befreiung führte, ans Rote Meer, und plötzlich die Armee des Pharao hinterherkam, haderte das Volk mit Mose und sprach, wäre nicht genug Gräber in Ägypten gewesen. Warum müssen wir hier sterben? Als Gott das Volk herrlich durchs Rote Meer wunderbar geführt hatte, und ein paar Tage nicht richtig zu trinken hatte, murrten sie gegen Mose und sprachen, jetzt verdursten wir. Als Gott wunderbar das Manna geschickt hat, wunderbare Speise in der Wüste, aber gesagt hat, 6 Tage dürft ihr sammeln und am 6. Tag werdet ihr genug sammeln, dass ihr am 7. wirklich Ruhe habt, einen Feiertag. Da sind trotzdem am 7. Tag ein paar Nausen hingedingt. Ein paar Kriegler von dem Mann hat mir auch noch gut. Sie haben permanent gegen den Mose gemurrt. Wird sogar berichtet, 4. Mose 12, wollen wir jetzt nicht aufschlagen, aber wenn Sie aufschreiben wollen, 4. Mose 12, und Aaron, der treue Gefährte von Mose, sein Bruder. Unter Brüder gibt es manchmal Streit, ein in zwei Jünger. Diamanten reiben sich gegenseitig, gell? Aber der Aaron ist treu zu seinem Bruder Mose gestanden. Aber einmal ist ihm der Gaul durchgegangen, wahrscheinlich ist die Miriam dahinter gesteckt, die Schwester. Und Aaron und Miriam sprachen, es ist doch eigentlich eine Schande, dass der Mose als Führer des Volkes Gottes mit einer Negerin verheiratet ist, wegen der kuschitischen Frau. Hätte er eigentlich nicht eine Frau bei uns finden können. Und dann geht's weiter. Redet denn Gott allein durch Mose, redet er nicht auch durch uns? Rebellion in der eigenen Familie. Wir wissen, warum der Herr Jesus später sagt, kein Prophet ist angenehm in seinem Vaterhaus. Schon bei Mose vorgebildet. Die, die einen am besten kennen, sagen, mein lieber Mann, wenn wir alles erzählt hätten, was wir von dem wissen, und oben steht er auf der Kanzel und macht fromme Worte, gell? Kein Prophet ist angenehm in seinem Vaterhaus. Wo es ging, hat Mose Widerstand erlebt. Die Rotte Kora. Sie stritten gegen Mose. Als die Kundschafter kamen, haben sagen, das Land, das Gott uns vorbereitet hat, ist ein herrliches Land. Aber es hat natürlich Riesen drin und befestigte Städte. Und sie murrten gegen Mose und haderten mit Gott und Mose. Die ganze Geschichte des Mose ist voll mit Rebellion, mit Verachtung. Von seiner Jugend auf, als er im Leben bedroht war, quer durch sein Leben, ist der Mose der Inbegriff des Ausgestoßenen, des Verachteten. Den brauchen wir doch nicht. Was will denn der schwätzen? Jetzt sind wir an einer wichtigen Stelle. Liebe Freunde, es ist eine Grundlinie der Bibel, dass Gott mit verstoßenen, verachteten, schwachen Leuten schafft, auch bei ihnen. Gegen die Super Goliaths dieser Welt schickt Gott nicht einen Super Super Goliath, sondern das kleine Hirtenbüblein David. Im Namen des Herrn Zebaut, damit deutlich wird, was Gott kann. Gott schafft besonders mit den Elenden. Er erhöht die Erniedrigten. So heißt es schon im Lobgesang der Hanna, ganz ähnlich im Lobgesang der Maria. Jesaja 57, ich habe es bei Ihnen schon einmal in der Predigt, als ich hier war, gesagt, eins der zentralen Worte der Bibel. Gott spricht, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Und bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Auf dass ich erquicke die Zerbrochenen. Gott will nicht, wo irgendwo im Himmel sei, sondern bei den Zerbrochenen. Damit deutlich wird, was er kann. Und wenn es nachher in der Apostelgeschichte heißt, wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes kommen, weil Gott genau dort, wo wir ganz unten durch müssen, wo wir sagen, ich habe keine Kraft mehr, ich bin fertig, seelisch und körperlich, ich kann nicht mehr. Dann will Gott zeigen, was er kann. Die geheiligste Stunde in unserem deutschen Volk, die größte Männererweckung, gab es 1945 und 1946 in Gefangenenlagern. Und ich sage Ihnen als Seelsorger, wenn man in Häuser kommt, wo man denkt, da haben Leute mit Kirche und mit Gott überhaupt nichts am Hut, sagt, also ist Ihnen Gott schon mal begegnet? Ah, Herr Schiffbuch, natürlich damals im Luftschutzkeller und damals, als wir auf der Flucht waren. Gott will gerade den Zerbrochenen nahe sein. Und wichtig ist, dass wir ihn dann ergreifen und sagen, jetzt bin ich gespannt, was du tun wirst. Ich kann nichts mehr. Das hat der Mose erlebt. Der badische Dekan Friedrich Haus hat eine Schrift geschrieben über die Erweckungsprediger, durch die Gott besonders gewirkt hat. Und hat gesagt, ich kann bloß sagen, über meinen kirchengeschichtlichen Studien bin ich draufgekommen, Gott hat sie gesegnet, weil sie durch und durch zerbrochene Leute waren. Körperlich, der Ludwig Hofacker, der mit 31 Jahren gestorben ist, war körperlich ein Wrack, dem haben sie Finger amputiert, hat Wassersucht gehabt. Und da hat Gott durch ihn gewirkt. Der Hennhöfer, die Charlotte Reilen, die das erste Diakonissenhaus in Württemberg aufgebaut hat, die erste evangelische Schule in Stuttgart, heute Möhrige-Gymnasium, Heidehof-Gymnasium, das Dienstbotenhospital gegründet hat, den armen Unterstützungsverein nebenbei die Idee gegeben hat zu dem Bild vom breiten und schmalen Weg, das in vielen Häusern noch zu sehen ist, die eine Segensträgerin Gottes war, konnte von früher Jugend an bloß eigentlich flüssige Speise zu sich nehmen, so war sie im Magen und Galle krank, auch nervlich. Ihr Mann, der Fabrikant Friedrich Reilen, hat einmal gesagt zu seiner Frau, du bist verrückt und bleibst verrückt und bei einer Verrückten kann ich nicht aushalten. Ein bisschen hat er vielleicht recht gehabt. Die war ein bisschen exaltiert. Und dann ist er nach Amerika gegangen, nach 3 Jahren wieder zurückgekommen. Gott hat ihn zurückgeholt. Aber Gott schafft mit Leuten, die für andere, wo andere sagen, die spinnen ein bisschen, gell. She has not all cups in the cupboard, nicht alle Tassen im Schrank, gell, oder so. Da schafft Gott, wo andere Leute sagen, komm, mit dem will ich nichts zu tun haben. Mit schwachen Leuten. Aber das Allerwichtigste ist noch, wir wollen ja eine Linie sehen zu Jesus. Eins der großen Kapitel ist, im Alten Testament, Jesaja 53, er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Wir haben gedacht, Gott hat ihn auf die Seite gestellt. Aber er ist der, durch den Gottes Plan zum Ziel kommt, durch dessen Hand der Plan Gottes weitergeht. Er wird sogar die Starken zum Raub haben, er wird sich durchsetzen, dieser Allerverachtetste und Unwerteste. Der Mose war bloß ein erster Anfang darauf, auf dieses Bild, von wem wir da geredet, Spur zu Jesus. Wissen Sie, wie aktuell das ist? Ich habe hinten ein paar Hefte aufgelegt von unserer Zeitschrift Lebendige Gemeinde. Gestern habe ich gesagt, ich bringe eine mit. Da steht eine Geschichte drin von einem polnischen Rabbiner Samuel Stern. Seine ganze Familie ist im KZ umgekommen. Und erst nach dem Krieg hat er die Möglichkeit bekommen, nach Amerika auszuwandern und ist mit einer christlichen Gruppe zusammengekommen und hat gesagt, ich will mal einen Juden erleben, der bewusst Christ wurde. Und wir haben sie zu einem gebracht und er hat gesagt, ich möchte dir einmal ein Gedicht vorlesen. Er hat auf ein Blatt Papier geschrieben gehabt, Jesaja 53. Und hat zu diesem Samuel Stern, diesem geplagten Menschen, gesagt, was meinst du, von wem hier gesprochen ist? Da hat der jüdisch Geschulte gesagt, das ist der Messias, das ist der Erlöser, den Gott aus seinen Leiden, aus seiner Armut herausholt und aus ihm etwas macht, wie kein Mensch ihn machen kann. Und da hat der andere gesagt, Jesaja 53 steht in der Bibel, Juden wissen bis heute nichts von Jesaja 53. Dieses Kapitel wird überschlagen. Ich habe mal den Herrn Professor Hengel gefragt, warum die Juden das nicht kennen. Er sagt, sie überschlagen das. Es wird nicht gelehrt. Der Allerverachtetste, der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Da war das, was der Mose erlebt hat, in Verachtung noch harmlos mit dem, dass der ewige Sohn Gottes angespuckt wurde, dass man ihn abgeblockt hat, verachtet hat, lächerlich gemacht hat, ans Kreuz gehängt hat. Aber Gott hat ihn erhöht. Gott will aus den Zerbrochenen etwas machen. Lassen Sie sich sagen, es gibt keinen Augenblick, wo Sie denken müssen, jetzt bin ich ganz aus, jetzt hat mich Gott auf die Seite gestellt und vergessen. Gott hilft den Elenden herrlich. Ich sag's Ihnen. Und unser ganzer Glaube besteht darin, dass wir sagen, jetzt lieber Gott, ich bin gespannt darauf, was du bei mir tust. Ich kann nichts mehr. Ich habe nicht einmal mehr Glauben. Bin gespannt darauf, was du tun wirst. Aber noch wichtiger ist zu wissen, Gott hat diesen allerverachtetsten und unwertesten, noch viel verachteter als den Mose, erhöht wie keinen anderen. Vielleicht kennen Sie noch im Hinterkopf Philipper 2. Im Konfirmandenunterricht hat man es früher gelernt, sowieso im Religionsunterricht. Er erniedrigte sich selbst, Jesus, und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Aber trotzdem hat ihn Gott erhöht. Habe ich richtig zitiert? Nicht aber trotzdem, sondern darum, weil Gott dort schaffen will, wo nichts mehr ist. Unsere ganze Welt wurde geschaffen, nicht als Verbesserungsmaßnahme, sondern wo die Erde wüst und leer war. Tohu wabohu. Da hat Gott gesagt, es werde. Gott greift da ein, wo nichts ist. Und dort, wo der Herr Jesus zerschlagen war, wo selbst seine Freunde gesagt haben, es hat keinen Wert mehr, wir laufen weg. Wir hofften, er sollte Israel erlösen, aber es ist vorbei. Da greift Gott ein. Darum hat ihn Gott erhöht. Den, der sich erniedrigt hat, tiefer geht's gar nicht mehr. Hat ihn Gott erhöht, höher geht's gar nicht mehr. Hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Liebe Freunde, unser Christenglaube besteht nicht in viel Theorien, sondern etwas sehr Anschauliches, das wir auch schon im Leben des Mose sehen können. Gott erhöht die Erniedrigten. Gott lässt die Verachteten nicht hängen. Aber das findet seine Krönung bei Jesus. Der ganze Christenglaube besteht darin, dass er sagt, Herr Jesus, du hast unglaubliche Vollmachten. Ich will da gar nichts vorschreiben, aber wirke du in mein Leben hinein. Ich bin unten im Dreck, du bist erhöht zu Gott. Ich bin schwach, du hast Stärke. Ich bin dumm, ich weiß nicht mal mehr, was ich mir vorstellen soll. Ich weiß auch nicht, was ich beten soll. Du hast Weisheit. Herr, in meinem Kopf und meinem Herzen sind so viele dunkle Fantasien, so viel Hassgedanken, so viel Gemeinheit. Du bist reine. Jetzt, Herr, halte du mich. Du hilfst den Elenden herrlich. So steht es in deinem Wort. Und wie du es bei Mose gemacht hast, mach auch bei mir. Hilf mir Elenden. Darum wollen wir beten. Herr Jesus, hilf du uns Elenden. Du weißt, dass wir manchmal in Augenblicken, wo wir ganz ehrlich vor uns selber sind und vor dir erschrecken, was in uns steckt. Unsere Ängste sind da, ob wir dieses Leben meistern, was überhaupt in unserem Leben herausgekommen ist, ob nicht alles bloß scheinheilig war und Routine nach außen hin. Wir dürfen mit der Armut zu dir kommen. Du hilfst den Elenden herrlich. Herr Jesus, du warst selbst verachtet, noch viel mehr als der Mose, und hast erlebt, dass der Vater eingreift. Dass Gott der Vater sich nicht geniert an unserer Armut. Jetzt wollen wir es gelten lassen, dass du dich auch an unserer Armut, Vordergründigkeit nicht genierst, sondern uns herausholen willst. Dazu hilf uns, lieber Herr und Gott. Amen.